Auch weiterhin hört ihr das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 101,4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und im Kanal 12C bei DRB Plus Empfang. Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Heute einmal wieder ist Shai zu Gast. Shai, guten Tag.
Guten Tag, hallo Werner.
Bisschen ans Mikrofon noch.
Jo.
Wir sprechen über die Situation in Israel und ja wahrscheinlich auch über die Situation im arabischen Raum. Alle halbe Jahr habe ich das Gefühl, treffen wir uns mittlerweile. Aber ich glaube, die Zeitabstände sind etwas kürzer, Shai.
Ja, die Anschläge kommen schneller.
Die Einschläge kommen schneller. Du bist in Israel gewesen und hast dort Freunde, Freundinnen, Familie besucht?
Ja, das war im Februar. Nee, Quatsch, im Juni.
Ja, im Juni. Also für mich gestern.
Ja, genau.
Jetzt haben wir eine Situation, wo wir fast täglich Nachrichten hören, die davon ausgehen, dass noch in dieser Woche ein großer Angriff der Hisbollah und mit dem Backup des Iran auf Israel stattfinden soll. Wie hast du die Situation selbst in Israel erfahren und erlebt?
Als ich da war, war das noch bevor der Hania in Teheran gestorben ist oder umgebracht worden ist. Deswegen war die Situation wie jetzt nicht die gleiche, als ich da war. Aber von Telefonate und Gespräche mit Israelis, die im Land leben, ist eine, ja, von einer Seite eine sehr große Unruhe und ich will nicht sagen Angst, aber schon eine gewisse Befürchtung. Von der anderen Seite ist das eine, auch das ist eine Situation, an der man sich über die Jahre ja so mehr oder weniger gewöhnt hat. Das bedeutet, man hat, ja, von der einen Seite hat man Angst, am nächsten Moment geht man feiern. Zwischen Hochzeiten und Beerdigung bewegt man sich.
Das ist einer deiner typischen Sarkasmen, schmeiß ich mal in den Raum.
Ja, entspricht die Wahrheit, leider, ja.
Und es gewittert genau zu diesem Moment über dem Gängeviertel. In den Wochen vor dieser neuen Bedrohung hatte ich von der Ferne her den Eindruck, dass die Bewegung, die versucht, Einfluss auf die Regierungspolitik zu nehmen und einen anderen Kurs einzuschlagen in der Politik Israels, dass die, also wir kennen sie ja mit den großen Demonstrationen, bevor die Hamas dieses Massaker verübt hat, dass die Bewegung wieder an Lebendigkeit und an Dynamik gewonnen hatte?
Also sie hat erstmal mit dem 7. Oktober abrupt abgenommen. Aus dem einfachen Grund, dass sehr, sehr viele Demonstrierende angefangen haben zu kämpfen und mussten das Land verteidigen. Das war der Hauptgrund, weswegen die Demonstrationen nicht weitergegangen sind, erstmal. Außerdem hatte man das Gefühl, die Regierung hat Wichtigeres zu tun und man wollte der nicht in die Quere stehen. Leider hat man gesehen, dass das, wogegen man vorher demonstriert hat, nicht aufhört, ob das die Justizreform oder alle möglichen anderen Sachen, die man die Regierung versucht hat durchzuboxen, dass die damit nicht aufgehört haben, trotz Krieg. Deswegen hat man damit wieder angefangen. Und die Demonstrationen sind, das sind etwa dieselben Menschen, werde ich sagen. Da sind vielleicht ein paar neue dazugekommen. Also vorher war das wirklich, ich würde sagen, gegen die Regierung. Heute ist das gegen die Regierung, aber für für irgendeinen Plan, wo man die Chance hat, ein paar Geiseln zu befreien, möglichst lebendige.
Ja. Auch hatte die Bewegung ja abgenommen, weil staatliche Aufgaben, die Rettung der Überlebenden, die Versorgung der Überlebenden, der Verletzten, des Massakers, die Evakuierung, von staatlicher Seite gar nicht, geleistet wurde, sondern, die Strukturen der Bewegung, quasi das hauptsächliche Instrument waren, um diese Hilfen zu organisieren.
Am Anfang auf jeden Fall, am
Ja.
Anfang auf jeden Fall. Die waren vorhanden und das ist sehr, in Israel im Gegensatz zu Deutschland wird ein Soldat als was Ehrenhaftes und Wertvolles gesehen, weil er womöglich sein Leben riskiert, um mich zu beschützen. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo die Kämpfe angefangen haben, waren sehr viele Menschen, die vorher schon vernetzt waren, um gegen die Regierung zu kämpfen, die hatten alle ihre Söhne, ihre Töchter, ihre Verwandte, Geschwister, wie auch immer, oder Eltern, die plötzlich kämpften. Und in Israel ist das so, dass wenn sowas stattfindet, also wie ein Krieg oder etwas, was ein bisschen mehr als was sonst immer passiert, steht das ganze Land zusammen. Und wie wir schon mal gesprochen haben, da die Digitalisierung doch relativ viel weiter ist als in Deutschland, ist das weniger ein Problem. Also man ist vernetzt sowieso schon und also jetzt sind zum Beispiel Vernetzungen von Gruppen, die sich zusammentun. Für den Fall zum Beispiel, dass der Verteidigungsminister wieder mal entlassen wird. Die setzen sich jetzt schon zusammen, die werden jetzt schon zusammengerufen. Das sind solche stille Gruppen. Und in dem Moment, wo sowas passiert, dann werden sie sofort aktiv. Dann sind die schon da quasi in den Startlöchern.
Ja, was wollen diese Gruppen erreichen in so einem Fall?
Dass der vielleicht nicht entlassen wird.
Okay.
Das haben sie schon mal mit dem Verteidigungsminister geschafft. Danach haben sie zwar entdecken müssen, viele, dass der vielleicht doch nicht so gut ist, wie sie dachten, aber das ist wieder eine andere Sache.
Das ist das
Ja,
Real Life sozusagen
genau.
im politischen Raum. Mir fällt dabei ein, dass es vor ein paar Wochen die Situation gab, dass die Armee ein anderes Vorgehen wollte als der Ministerpräsident. Da ging es um die Sicherung der Grenze zwischen Gaza und Ägypten. Daraufhin hat der Ministerpräsident die Armee stramm stehen lassen, gesagt hat, ich regiere und nicht die Armee. Kennst du die Episode?
Ja, das passiert eigentlich häufiger, dass da
Okay.
Auseinandersetzungen sind. Im Grunde hat er recht, er regiert. Aber man muss immer sehen, also das muss immer zum Wohle des Volkes sein oder des Landes. Und das ist im Moment in Israel nicht ganz eindeutig, würde ich mal sagen.
Okay, das ist scheint mir eine sehr diplomatische Formulierung zu
Ja.
sein.
Ja.
Wollen wir uns dem noch ein bisschen genauer zuwenden?
Wie du willst.
Ich will.
Ja, okay.
Du hast das Wort.
Ja, das ist ein Problem, wenn du jemand hast, der ist das ein Problem, wenn ein Politiker zu lange in eine bestimmte Machtposition ist. Es passiert sehr, sehr, sehr selten in der Geschichte. Dass jemand wie Merkel 16 Jahre Kanzler ist und dann, wenn der Tag X kommt, sagt Tschüss, danke, auf Wiedersehen und haut ab und ist so gut wie nicht in der Presse und nichts hört man und lässt andere die Arbeit machen. muss man sagen, alle Achtung, das sieht man sehr selten. Wenn jemand so lange ist, auch noch nicht mal so lange an der Macht ist, ist das oft, ja, die vergessen, dass sie eigentlich dem Land dienen sollen und glauben, dass das Land denen dienen soll, also ihre private Bedürfnisse. Das ist in Israel mit Netanyahu sehr, sehr stark. Also das, was ihm bewegt, mit jeder Entscheidung und jeder Gedanke, dient seinen eigenen Schutz oder Familienschutz, seinem Privatleben. Ob er vor Gericht steht, nicht vor Gericht steht, was eventuell der nächste Schritt, das sind die Sachen, die ihn bewegen. Wenn irgendeine Tat oder Entscheidung auch zum Wohle des Landes ist, dann wird er das natürlich gerne machen, aber es muss zu seinem eigenen Wohlen. Das muss also für ihn positiv sein,
Ja.
in erster Stelle.
Das ist etwas ausgeführter, ebenfalls noch sehr diplomatisch.
Ja.
Wir haben in der letzten Sendung tatsächlich feststellen müssen, dass der Hamas-Überfall eigentlich vorhersehbar war, aber nicht an den entscheidenden Stellen gesehen worden ist. Und die Grenze sogar geschwächt war durch den Abzug von Armeeangehörigen.
Ja.
Das ist vielleicht so einer der Fälle, wo falsche Entscheidungen auf
Ja,
der
das ist aber
Grundlage.
nicht unbedingt seine Entscheidung gewesen. Also das ist nicht alles, das man kann dem Premierminister nicht alles in die Schuhe schieben. Also ich würde sagen, das war ein sehr unglücklicher Zusammenschluss von bestimmten Fehler, Fehlentscheidungen, nicht richtig. Irgendwelche Informationen, die man hatte, einfach falsch gelesen haben. Ich würde sagen, noch nicht mal mit Absicht, also,
Ja,
sondern ist einfach
das wird
ja,
bestimmt
dumm
keine
gelaufen
Absicht gewesen
sozusagen.
sein, ja.
Ja.
Ja. Was aber in der Folge ja hatte, dass das Gefühl, geschützt zu sein für die Menschen, ich habe es ganz oft gelesen in der Zwischenzeit, für die Menschen in Israel, aber auch weltweit, völlig zusammengebrochen ist.
Ja, man fühlt sich ausgeliefert sozusagen.
Ja.
Also in Israel, ich sage mal, alle Menschen, die ich kenne, und ich kenne nicht wenige Menschen und persönlich und auch welche, von denen ich höre und lese, die sehr für Frieden mit den Palästinensern waren, die immer Sachen zusammen unternommen haben. Ja, die immer einen regen Kontakt eigentlich mit dem sogenannten Feind hatten, dass auch die, ja, sie haben die Vision, die sie hatten, irgendwie verloren. Die ist irgendwo, am 7. Oktober wurde sie zerstört.
Ja.
Und man hat das Gefühl, man wird im Stich gelassen, sowohl von der eigenen Regierung. Das Militär ist nicht das, was man dachte, vielleicht vom Ausland her. Überall Antisemitismus wächst schneller als die Pilze im Regen im Wald. Ja, das verunsichert sehr, sehr viele Menschen.
Ja. Kannst du dafür Beispiele nennen oder auch Beispiele, die aufzeigen, welche Folgen das hat, auch was die Bewegung angeht, die Demokratiebewegung?
Ja, die Folgen werden wir sehen. Die kann man jetzt noch nicht richtig. Ich sage mal, wenn es vom 7. Oktober hätte zu irgendwelche Friedensverhandlungen, richtige Friedensverhandlungen von beiden Seiten geführt, dann wäre mindestens auf der israelischen Seite und gerade all die um Gazastreifen gelebt haben, da hätten die Palästinenser in diesen Menschen sehr, sehr viele Freunde gefunden. Letztendlich Leute, mit denen man zu tun hatte, bevor Israel den Gazastreifen verlassen hat. Da hat man auch viel zusammengearbeitet.
Damals,
Damals.
also 2005, glaube ich, oder?
Genau, bis dahin.
Ja.
Danach hat man immer noch versucht, Kontakt zu behalten, aber
Ja.
da ging die Hamas quasi an die Macht und seit dann ist das sehr viel schwerer geworden. Also ich habe Freunde zum Beispiel, sage ich mal, Handwerker, ganz normalen, selbstständige Handwerker, die Mitarbeiter aus Westjordanland hatten, palästinensische Mitarbeiter aus Westjordanland. Haben die jetzt nicht. Weil die werden nicht rausgelassen, quasi. Also man hat Angst, dass die vielleicht irgendwelche Waffen oder Bomben oder was auch immer mit sich führen.
Ja.
Diese ganzen Verbindungen, und das gab es reichlich im ganzen Land, die sind, ich will nicht sagen futsch, aber erstmal schon. Also bis das wieder zurückkommt, das wird eine ganze Weile dauern. Und die
Ja.
Palästinenser, würde ich sagen, sind die größeren Verlierer dadurch.
Ja, das ist ein Phänomen, was ganz schwer zu fassen ist für mich, aber was sich natürlich auch erklärt über die Repression gegenüber allen Andersdenkenden dort, dass es dort den Widerstand nicht gibt.
Auf die palästinensische Seite
Ja,
meinst du?
ja.
Das ist das, was viele Menschen in Israel danach sehen. Und das ist das, was, wenn es einen Israeli gibt, der sagt, ja, aber das sind doch Menschen, die wollen genauso friedlich leben wie wir und sowas, kriegt er zu hören von den Gegnern sozusagen, ja, wo sind die? Wo sind die Demonstrationen, wie die in Israel gehen? Wo sind die Demonstrationen von Leuten, die das machen? Es ist halt keine Demokratie dort. Wir haben gesehen, was passiert im Iran, wenn in einem nicht demokratischen Land Leute auf der Straße gehen.
Ja.
Die werden massakriert.
Ja.
Das ist, also ich kann keinem vorwerfen, der Angst hat, das zu machen. Trotzdem gibt es da sehr viel weniger. Also
Ja.
es hat nicht nur mit der Angst zu tun,
Ja.
sondern mit der Tatsache einfach, dass da weniger dagegen sehen, ob das Bildung oder hat verschiedene
Oder
Ursachen
Ideologie.
oder Ideologie
Ja.
oder Glaube oder
Ja.
ich denke, man findet reichlich
Ja.
Gründe.
Du hast es kurz gestreift, der Iran, die Xinjiang-Azadi-Bewegung, die an ein vorläufiges Ende gekommen ist. Es gab immer wieder Wellen von Demokratiebewegungen im Iran, die dann mit sehr brutaler Repression auch unterdrückt worden sind, niedergeschlagen worden sind. Ich würde sagen, die Xinjiang-Azadi-Bewegung war die größte bislang. Wenn man sich die Konstellation dort in dem Raum anschaut und die Macht, die die sogenannten Revolutionsgarden über das Land haben und in die umliegenden Länder quasi exportieren, dann sehen wir, dass Israel inzwischen von mehreren Ländern, gestützt auf den Iran, bedroht ist. Die Raketen der Houthi beispielsweise, die massive Bedrohung durch die Hisbollah aus Syrien teilweise auch, aus
Ja.
dem Irak auch. Was kannst du zu dieser Konstellation sagen?
Es ist, wie gesagt, ich bin kein Politikwissenschaftler und aber von dem, was ich sehe und denke, ist 90% des Übels im Nahen Osten, der natürlich auch in die ganze Welt strahlt, kommt von den Ayatollahs. Und solange die nicht verschwinden, wird es weitergehen. Auf die eine oder andere Art. Wie so eine riesige Krake, die, wenn du ihr einen halben Arm abhackst, wächst dann, wachsen zwei neue daraus. Es muss der Kopf ab. Solange das nicht passiert, wird es dort keine Ruhe geben. Es sind viele Leute hier gern vom extrem linken Spektrum, die meinen, man muss auf Israel mehr Druck ausüben. Dann wird dieser Krieg beendet sein. das ist komplett falsch, dann wird es Israel einfach nicht geben.
Ja.
Der Krieg wird tatsächlich beendet sein, aber der Grund wird nicht sein, dass es Frieden herrscht, sondern dass es Israel nicht mehr gibt. Und dann werden sie, diese Ayatollahs mit alle ihre Arme, werden dann andere suchen. Die werden auch nach Deutschland, die sind auch schon in Deutschland. Das ist nicht, die sind auch in Hamburg, ob das die Moschee, die neulich geschlossen wurde, wo jetzt wieder gegen geklagt wird, ob man die doch nicht vielleicht aufmacht. Die sind überall, die finanzieren die pro-palästinensische Demonstranten in den USA, in den Unis, die sind überall. Und solange man den Kopf nicht abhackt, wird es weiter leben. Und das bedeutet, der Druck muss, finde ich, von anderen Ländern nicht auf Israel und nicht auf Palästinenser sein. Das sind auch nur kleine Spieler. Es muss auf dem Iran sein. Und solange das nicht klar ist, und das bedeutet natürlich, wenn man noch mehr Sanktionen oder noch mehr Verbote dahin macht, es ist klar, dass das Volk leiden wird. Aber ohne dass das Volk leidet, wird man das nicht machen können. Das ist, entweder leidet der ein Volk oder leiden alle Völker. Das
Ja.
ist die Entscheidung, die man hat. Es ist
Ja.
ziemlich doof. aber entspricht der Realität nach dem, was ich wahrnehme.
Nun ist das ja auch ein geopolitischer Raum, also die ganze arabische Halbinsel wird sie ja genannt. Und in diesem Raum spielen Weltmachtinteressen eine sehr große Rolle seit sehr langer Zeit. Das Jüngste ist, das als Signum vielleicht genannt, in Peking treffen sich Fatah und Hamas und unterzeichnen ein Abkommen über eine ja, zukünftige Zusammenarbeit. Also manche sagen sogar, das sei das Dokument, mit dem eine gemeinsame Regierung eines palästinensischen Staates antreten würde. China als Weltmacht in diesem Kontext, das
Ja.
der Einigung von Hamas und Fatah. Beides Organisationen, die durch und durch, man kann ja sagen, vom Hass auf Juden gekennzeichnet sind.
Das ist, ich werde das als absolut irrelevant
Tatsächlich.
einstufen, ja.
Warum?
Es ist nicht das erste Mal, das wird auch nicht das letzte Mal. Ich glaube den Chinesen nicht. Also die chinesische Regierung, sagen wir so. Das ist, ich, wenn ich sage die Chinesen oder Russen oder Deutschen oder so, meine ich nicht das komplette Volk, sondern die Machthaber. Ich glaube kein von den dreien. Also es ist ganz einfach, solange irgendjemand in seine Agenda geschrieben hat, nicht nur sagt, sondern schriftlich festgelegt hat, dass die andere Seite kein Existenzrecht hat, muss man über gar nichts reden. Das interessiert kein Mensch. Definitiv nicht die Seite, dessen Existenzrecht in Frage gestellt wird.
Naja, es ist
Das ist,
eine massive Bedrohung.
ja,
Verbal zwar,
genau,
aber
ja. Das bedeutet, ganz doof zu sagen, vielleicht als israelische Seite, wenn ich sage, okay, mein Existenzrecht wird nicht von den Seiten akzeptiert. Da sind zwei, die Rivalitäten sind. Also als Israel aus Gazastreifen ausgezogen ist, herrschte dort die Fatah-Bewegung, so wie im westlichen
2005.
Land, genau. Als erstes, was passiert ist, dass die alle massakriert und umgebracht worden sind von der Hamas-Bewegung.
Was hier niemand wissen will.
Naja,
Ja.
ein bisschen, das ist, ja. Also die wurden von Gebäude runtergeschmissen, Laternen aufgehangen, hinter Autos hergeschleift, was auch immer, gibt es genug Beweise dafür, Fotos, Filme, alles. Also aus israelischer Sicht, wenn diese zwei sich zusammentun, aber trotzdem nicht aus ihrer Agenda rausstreichen, dass ich das Recht habe zu existieren, ist es für mich schon fast eine größere Bedrohung. Mir wäre lieber, sie bekriegen sich gegenseitig weiter. Ganz pragmatisch.
Ja.
Das, also ich halte nichts davon.
Ja.
Das ist, ich halte absolut
Ja.
nichts davon. Das,
Das bleibt der Schirm einer Bedrohung, die in solchen Gemeinsamkeiten
ja.
liegt. Und was vielleicht in der Deutlichkeit neu hinzukommt, für mich jedenfalls, dass China versucht, da drin einen Fuß in der Tür zu haben.
Da diese ganze Probleme durch Interessen von anderen Mächten überhaupt entstanden sind, vor viele, viele, viele Jahren. Und da die meisten Regierungen, definitiv die nicht demokratischen Regierungen, zu denen auch China gehört, nur nach Interessen, und zwar Eigeninteressen, agieren, frage ich mich immer bei all diesen Sachen, warum machen die das? Und bevor ich das weiß,
Ja.
nehme ich nichts an.
Ja.
Das ist, ich, man muss herausfinden, was haben die für ein Interesse?
Ja.
Und die haben Interessen.
Ja.
Wirtschaftliche Interessen, was auch immer.
Ja.
Machtkämpfe,
Ja.
näher an irgendwas
Ja.
ranzukommen. Vielleicht gibt es da irgendeine Ölquelle oder was auch immer. Da gibt es immer irgendwelche Interessen. Und das ist immer die Frage, weswegen machen die das? Die machen das nicht, weil sie
Freundlich sind.
freundlich und super nett sind, weil Menschen, die andere Menschen, die Corona haben, einschweißen in ihre Wohnungen und die ohne Essen halten, die kann ich nicht für nett halten. Und deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn die
Ja.
in meine Nähe kommen.
Ja. Gehen wir zurück auf die Stimmung in Israel, auf die ich nehme das so wahr, wir sind ja schon seit ein paar Tagen für heute verabredet.
Ja.
Und jeden Tag in der Zwischenzeit, wir haben uns, wann Donnerstag haben wir
Ja.
uns gesehen, jeden Tag seitdem frage ich mich, wenn das stimmt oder wenn das zutrifft, was in deutschen Nachrichtensendungen prognostiziert ist, es wird in den nächsten Tagen einen Angriff auf Israel geben aus dem Iran oder über die Hezbollah stellvertretend oder von beiden oder vielleicht sogar noch die Houthi dazu und selbst in Gaza verfügt die Hamas ja immer noch über
Ja,
Raketen, wie
ja.
wir jetzt auch fast oder öfter mal erfahren. Wie sitzen wir dann in der Sendung gegenüber, wenn das nun gerade in den Tagen davor oder gar an dem Tag passiert? Frage ich mich seit unserem
Vielleicht mit
letzten Treffen.
einem Helm und einem Generator für den Fall, dass der Strom plötzlich weg ist.
Ja, in Israel.
Oder hier.
Oder hier.
Ja, weil dass der Iran Israel attackiert, heißt nicht, dass es auf israelischem Boden stattfindet. Die können Israel überall in der Welt attackieren. Die können die Synagoge in Hamburg in die Luft jagen oder was auch immer. Das bedeutet nicht nur, dass keiner weiß, wann was gemacht wird, sondern auch nicht wo. Und es kann auch an zig verschiedene Orte gleichzeitig sein oder hintereinander. Oder es kann auch nichts passieren und der psychologische Krieg und
Ja.
die Angst ist, sagen die auch, ist auch ein Teil davon. Damit haben sie auch Erfolg.
Das hat der Hezbollah-Chef irgendwie auch gesagt. Das,
Ja.
was wir hier jetzt machen, ist psychologische Kriegsführung.
Hat er recht. Hat er recht.
Ja.
Das ist, es ist, es ist so, dass, ich sage mal, die muslimische Extremisten scheinen keine Angst vorm Tod sein, beziehungsweise der Tod und auch noch, wenn das fürs Vaterland ist oder für einen Zweck, was sie für heilig halten, ist sogar über das Leben gestellt.
Ja.
Also da ist man heiliger, das ist ein Schahid. Wir westliche Demokraten, also ich weiß das und kenne das und habe daneben gelebt jahrelang, aber du zum Beispiel, du kannst das gar nicht fassen. Das kannst du nicht.
Ich muss das fassen, das weil ist, ich habe solche Nachrichten gehört,
ja.
wo Eltern von einem Jugendlichen, der sich zu dem IS bewegt hat, gratuliert worden ist dazu, dass er jetzt in das, keine Ahnung, ja. Reich über der Erde eingegangen
ja,
ist.
Oder unter, ja.
Ja, in den Himmel halt ja. irgendwie, als keine Ahnung, als Heiliger. Ich war total schockiert. Das ist vielleicht 10 Jahre her oder so.
Ja.
Das ist real.
Das ist sehr skurril und das ist für uns welche, die jedes Leben schützen wollen. Ist das absolut genau das Gegenteil. Und,
ja.
das, und wir können nur verlieren gegen solche Leute. Weil für uns in dem Moment, wo wir tot sind, haben wir verloren. Und für die in dem Moment, wo sie tot sind, haben sie gewonnen.
Ja.
Natürlich müssen sie uns mitnehmen. Aber das ist eine Art von, ja, das Kultur, Glaube, weiß ich nicht, eine Mischung von allem, mit denen wir nicht klarkommen können.
Ja.
Fast wie Rechtsradikale und Linksradikale.
Bitte?
Fast wie Rechtsradikale und Linksradikale.
Ja, ja, da, also
radikal
das,
die eine Seite, radikal die andere Seite.
Also ich glaube schon, also auf jeden Fall mache ich die Gleichsetzung von Rechts- und Linksradikalen auf gar keinen Fall mit.
Ja. Nein, nicht die Gleichsetzung. Ich meine, das ist... Das
ach so,
ist für
du
mich,
meinst vom Gegensatz
her. Es ist für mich, ja, vom Gegensatz
ja,
her.
Das ja,
ist, das ist,
ja, jetzt
das ist
das.
So extrem die andere Seite,
ja.
dass man das nicht fassen kann.
Ja, ja, das, jetzt habe ich dich
ja, ja.
verstanden.
Ja.
Dazu müssen Hörer und Hörerinnen wissen, dass wir ja manchmal so ein bisschen hin und her flachsen über links und
ja.
Mitte und so weiter. Also so wie du das jetzt schilderst, wird das ja, erklärt das manches, was du auch in der Sendung jetzt gesagt hast, über die Entschlossenheit in der israelischen Gesellschaft, sich zu verteidigen. Und es wird ja die Tagesstimmung sozusagen prägen. Also es erklärt zum Beispiel auch den Gegensatz von auf der einen Seite bange Erwartung gegenüber dem, was kommt, auf der anderen Seite im nächsten Moment, ach, ich gehe erstmal feiern, hast du vorhin
ja.
mal kurz. Das erklärt es ja so ein bisschen. Ne? Man lässt sich das Leben nicht nehmen.
Nee, das ist man hat doch, man muss sagen, als Israeli hat man auch keine andere Wahl. Als
du müsstest wieder ein bisschen näher ans Mikro.
Als Israeli hat man nicht die Wahl, die ein Deutscher hat.
Mhm.
Ich kann als deutscher Staatsbürger morgen nach Portugal gehen oder Griechenland oder Italien oder wo auch immer hin innerhalb der EU, kann dort leben, arbeiten. Ich muss nichts Großes machen. Bisschen Bürokratie. Das hat ein Israeli nicht.
Mhm.
Es gibt ein Israeli oder ein jüdischer Israeli, hat eigentlich nur dieses Land. Er kann nirgendwo anderes hingehen. Also die meisten, mindestens. Das bedeutet, man kämpft ums Überleben. Ich kann nicht einfach ja, dann aufstehen und weggehen. Weil wohin? Alle Länder um einen rum sind feindliche Länder, auch wenn man irgendwelche Friedensabkommen mit Jordanien oder mit Ägypten hat, ist das trotzdem kein Land, wo ein Israeli einfach so mal durch die Gegend laufen kann und ihm passiert nichts.
Mhm.
Und auf der anderen Seite das Mittelmeer. Das vergessen viele hier, glaube ich. Das ist auch, viele wissen vielleicht nicht, wenn sie nicht da mal waren, wie klein das Land ist.
Ja.
Also von der Fläche her. Es ist alles, und du hast keine andere Wahl. Du hast, du kannst dir die Kugel geben oder weiterleben. Und die meisten Israelis haben gelernt, weiterzuleben.
Hm. Ja, dazu kommt die Geschichte, das Überleben des Nationalsozialismus.
Ja.
Das steckt tief in den Generationen.
Auf jeden Fall. Das steckt in der Muttermilch, würde ich sagen.
Ja.
Ja, definitiv. Ist ein großer Teil davon.
Als wir uns am Donnerstag getroffen haben, habe ich dich und deinen Freund gefragt, leben die Geiseln noch? Wollen wir darüber sprechen?
Wir können darüber sprechen, obwohl wir das nicht wissen, ob und wie und wie viele. Ich hätte denn gewünscht, dass sie schon sehr, sehr lange tot sind. Leider ist das mit Sicherheit nicht der Fall, sonst zum Verhandeln braucht man mehr als Leichen. Und das wird die Führung der Hamas, die noch vorhanden ist, in irgendwelche Tunneln, sich nicht nehmen lassen. Also deswegen kann Israel rein theoretisch nur verlieren, weil wenn man die Hamas-Führung schnappen will, gehe ich von aus, dass die letzte überlebende Geiseln, die um sie rum sind, als menschlicher Schutz, so wie das gesamte palästinensische Volk in Gaza schon seit Jahren ist, dass sie die zusammen in die Luft jagen werden oder irgend so was Ähnliches. Das bedeutet, man hat, befürchte ich, leider keine Möglichkeit, kaum eine Möglichkeit, die Geisel lebendig zu befreien. Und definitiv nicht durch Diplomatie. Weil weder die israelische Führung noch die palästinensische Führung in Gaza Interessen daran hat, dass dieser Konflikt beendet wird. Und wenn es keine Geiseln mehr gibt, dann wird es beendet sein. Ja, ein bisschen düstere Prognose.
Ja, und schockierend.
Ja.
Müssen wir tiefer einsteigen. Du hast gesagt, du hättest den Geiseln gewünscht, dass sie das nicht überlebt hätten.
Aber vor langer Zeit schon, dass
Vor
sie die
langer Zeit.
letzten
Ja,
Monate, ja.
weil man kann sich, wenn man alleine sich den 7. Oktober anguckt, vorstellen, welchen Qualen die ausgesetzt sind.
Genau, ja.
Und gestern oder vorgestern gab es die Meldung, dass aus Rache für diesen Angriff auf die tatsächliche oder angebliche Schule
Ja.
eine Geisel ermordet worden ist, demonstrativ ermordet worden
Ja,
ist
und zwei andere verletzt.
und zwei weitere verletzt. Das heißt, man sieht es förmlich, wie die Menschen und das, was hier ja auch nie wahrgehabt haben will, die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung, nicht nur die Geiseln, werden eingesetzt als Abschirmung gegenüber den Hamas-Mördern.
Definitiv, seit eh
Ja,
und je.
ja.
Ich meine, dass eine Schule angegriffen worden ist, hat einen Grund. Wir können darüber bis morgen streiten oder nicht streiten. Darf man nicht, egal was der Grund ist und so weiter. Aber schon die Tatsache, dass um mich selbst zu schützen, um meine Waffen zu schützen, ich irgendwelche Unschuldige, oder sagen wir es so, ich will nicht sagen unschuldig, weil ich nicht weiß, vielleicht haben sie die Hamas gewählt, dann sind die schuldig in meinen Augen. Aber mindestens unbewaffnete Menschen und Kinder als Schutz nehme, das allein ist, das ist das, was ich meine, dass wir westliche Demokraten, wir können mit so einer Art von Denken und Handeln, wir können damit nicht umgehen. Weil das ist für uns so verabscheulich ist und so ein No-Go, dass wir es nicht fassen können. Aber das ist leider die Realität. Und die Realität zu ignorieren, ist dämlich bis zum Geld nicht mehr.
Ja. Wenn dieser Krieg geführt wird, um die Geiseln zu befreien, was sagt das im Kontext dessen, was wir jetzt über das Leben oder Überleben oder Nicht-Überleben der Geiseln gesprochen haben?
Das musst du mir noch mal genau erklären, was du meinst.
Aussage des Premierministers ist, er führt den Krieg, um die Geiseln zu befreien.
Ja.
Immer noch, ne? Immer noch
Ja.
Ist das, erwähnt er das in jedem Auftritt quasi. Das, was wir sehen und was wir ja auch durchaus auch nachvollziehen können, ist, man will die Hamas komplett zerstören, aber nennt das nicht als erstes Ziel, sondern benutzt sozusagen die Befreiung der Geiseln als Ziel. Das ist ein Widerspruch, in dem sich sozusagen eine politische Opposition oder eine politische Bewegung zurechtfinden muss erstmal, weil dieser Widerspruch geht ja durch jeden Menschen durch. Ein Politiker ist nur die Person, die daraus eine eigene Politik macht.
Also dieser Widerspruch erlebt man in Israel eigentlich immer. Und von dem jetzigen Premierminister unterschiedliche Aussagen, die sich widersprechen, zu hören, hört man auch fast immer. Der Netanyahu sagt, was gerade für ihn sinnvoll erscheint. Hat mit Richtigkeit oder alles nichts zu tun. Es wird immer noch gesprochen in der israelischen Regierung von wir müssen gewinnen. Am 7. Oktober haben alle verloren. Das kann man nicht gewinnen.
Ja.
Aber so wird es ausgesprochen. Also ich glaube der israelische Regierung kein Wort. Genauso wie ich irgendwelche Hamas-Führung, Hisbollah, Palästinenser, Iraner, ich glaube denen alle nicht. Nicht ein Wort. Viele sprechen, also Netanyahu zum Beispiel, der kann auf Hebräisch eine Sache sagen und zur gleichen Sache sagt er das Gegenteil oder was anderes mindestens auf Englisch, wenn er zu amerikanischer Presse spricht. Das bedeutet, in diese ganzen Bereiche, und das ist nicht nur in israelischer Regierung, das ist leider in den anderen genauso, Lügen ist gang und gäbe.
Heißt auch Diplomatie, oder?
Ja, das glaube ich an andere Sendung. Ja, das ist, nein, das ist nicht Diplomatie. Diplomatie, finde ich, ist vielleicht zwei Parteien, die sich streiten, dazu zu bringen, dass sie sich nicht mehr streiten. Durch ja, Sachen, die man vielleicht auslässt oder irgend sowas, aber das ist kein richtiges Lügen. Wenn ich etwas nicht sage, vielleicht will ich, dass du ein falsches Bild bekommst, aber das ist noch nicht gelogen.
Okay, okay.
Das ist, ja, das sind so die Feinheiten, glaube ich, der Diplomatie.
Der Besuch von Netanyahu in den USA, können wir uns ja noch mal ein bisschen genauer angucken. Ich weiß eigentlich gar nichts, außer dass er bei Biden gewesen ist, dass er vor einer der beiden Parlamentskammern gesprochen hat, dass er dafür für diese Rede aus der Demokratischen Partei ziemlich scharf kritisiert worden ist und dass er anschließend noch bei Trump war.
Ja.
Hast du ein genaueres Bild, was da jeweils gelaufen ist?
Also der wurde eingeladen von den Republikanern, vom Kongress zu sprechen. Und diverse Demokraten haben es boykottiert sozusagen, die sind nicht hingegangen. Mit was auch immer, auch die Kamala Harris ist nicht hingegangen, aber die hat er getroffen hinterher. Ja, das ist die Republikaner haben das gehört, was sie hören wollten.
Was haben sie denn gehört?
Die haben gehört zum Beispiel, dass es sehr gut ist, wenn man die Flagge schützt, zum Beispiel die amerikanische Flagge, dass er dankbar ist für alle, die gegen die pro-palästinensische Demonstranten gegangen sind, weil sie dabei die amerikanische Flagge gerettet haben. Das sind Sachen, die Republikaner sehr gern hören. Also ich werde mal sagen, Netanyahu ist mit Sicherheit, mit Abstand, ganz großer Abstand, der beste, schlauste politische Redner, den es heute in der Welt, auf der Weltpolitik gibt.
Okay.
Der steckt jeder in die kleine Tasche. Das ist mit Abstand. Der hat eine sehr, sehr gute Rede, wenn von seiner Seite aus und von republikanischer Seite aus gehalten. Gesagt hat er nichts eigentlich.
Aha.
Ja.
Also Rhetorik.
Ja, und wie?
Aha.
Der hat es erfunden, denke ich, nicht die Schweizer.
Okay. Gibt es irgendwelche Abkommen oder Vereinbarungen, die bei diesem Besuch gemacht worden
Nicht,
sind?
dass ich mitbekommen habe.
Ja.
Nö.
Und was ist bei dem Besuch bei Trump gesprochen worden?
Kann ich eigentlich nicht sagen, außer dass er sich vielleicht ein bisschen vor Trump gekrochen ist, weil er vielleicht den nächsten Präsidenten wird, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber vielleicht. Und er muss sich, als Trump verloren hat beim letzten Mal, war das Zusammenspiel zwischen Netanyahu und Trump nicht mehr so gut. Und weil Netanyahu sich bei Biden schmeicheln musste. Wie halt Politiker sind. Und das gefiel Trump nicht. Jetzt muss er sich bei Trump, weil Biden geht.
Okay, das macht.
Wenn man sieht, dass die Kamala Harris doch vielleicht, wenn es klarer wird, dass sie gewinnen wird, dann wird er in die Richtung gehen. Das ist Chamäleon.
Ja. Heute habe ich aus der U-Bahn gesehen, dass wieder Bilder mit Plakaten der Geiseln an der U-Bahn-Station zerkratzt worden sind. Damit kommen wir so langsam in unsere Schlussetappe für die Sendung. Nämlich, wie nimmst du die Situation jetzt hier in Deutschland wahr? Es gab eine Unterstützung eigentlich am Beginn. In der letzten Sendung hast du gesagt, ihr nehmt seit Januar etwa wahr, dieses Zerkratzen der Plakate mit den Bildern der Geiseln.
Ich glaube, jetzt ist das eine ganz andere Ebene erreicht. Also, ich weiß von vielen Israelis und jüdischen Mitbürgern, ob das israelische Juden sind oder deutsche Juden sind, die sich immer mehr und mehr unsicher fühlen.
Ja.
Viele achten darauf, Hebräisch nicht auf der Straße zu sprechen und all solche Sachen. Das ist eine Entwicklung, die definitiv nicht gut ist. Die ist für die jüdischen Mitbürger nicht gut. Und ich glaube, dass die auch für die Deutschen nicht gut ist, weil es ist immer. Wenn ich das sage, dann denke ich immer, es gibt irgendwelche rechte Parteien und rechte Leute, die vielleicht sowas auch sagen und ich will nicht in einem Schuh mit denen zusammenstecken. Aber ich glaube, dass die weltweite Islamisierung, werde ich sagen, die weltweite Islamisierung, ein der größten Bedrohungen unserer Zeit. Und das merkt man auch in Deutschland logischerweise, so wie überall in der Welt. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Deutschen, was ich, ja, ich kann das verstehen, man kennt sowas hier nicht. Sie immer gern als Opfer sehen, sind aber keine Opfer. Und da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man ins Haus lässt, und da muss man wirklich seine, es müssen alle Grenzen, jetzt nicht physische Grenzen unbedingt, sondern gesellschaftliche Grenzen, müssen wieder mal sichtbar gemacht werden. Das vermisse ich sehr in Deutschland. Und das ist als jemand, der hier lebt, als sowohl Deutscher als auch Israeli, als auch Jude, als auch jemand, der aber säkular ist. Also ich bin kein gläubiger Mensch. Ich laufe nicht mit Kippa auf der Straße, und kein Mensch weiß, dass ich ein Israeli bin oder dass ich ein Jude bin. Das hat auch keinen zu interessieren im ersten Moment. Ich merke, dass das, ich habe das Gefühl, dass das hier wie eine riesige Bombe irgendwann explodieren werden, wenn wir nicht wieder die gesellschaftlichen Grenzen sichtbar machen und die wieder mal beschützen. Das ist ein sehr tolles Gefühl. Friede, Freude, Eierkuchen, alle nett, Vielfalt, alle sind willkommen, alles ist schön, jeder darf alles. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht in dem Moment, wo Leute die Art, wie du lebst und du denkst, nicht akzeptieren. Und wenn die mehr werden und wenn sie an die Macht kommen, ob von rechts oder von wo auch immer sind, dann bist du der Verlierer. Und das, ich finde, das hätte ich mir gewünscht, hier ein bisschen mehr zu sehen. Und das ist ein, ja, ein Riesenfass.
Das ist ein Riesenfass. Mir fallen so ein Artikel zum Beispiel von Andreas Speit vor kurzem in der Taz auch ein, wo du sprichst über die Zusammenarbeit von Neonazis und islamistischen Gruppen. Dinge, die erstmal sich dem Denken verschließen, weil so ein einfaches schematisches Denken hält diese Welten komplett auseinander und findet die Verbindungsglieder nicht. Aber wir hatten, keine Ahnung, wie lange das her ist, jetzt schon deutlich über 10 Jahre, glaube ich, zum Beispiel einen Anschlag eines Deutschen, der sowohl Nazi-Symbole als auch islamistische Symbole über seine Webseiten verbreitet hat, eine Morddrohung gegen einen Vorsitzenden einer jüdischen Gemeinde hier in der norddeutschen Region. Und diese Mischung, diese, oder ich fand bei den Kundgebungen, die auf dem Steindamm stattgefunden haben, zwei, das hatte was von einem faschistischen Massenauflauf. Diese militärische Ordnung, die dort sozusagen zelebriert wurde, dieses Führermoment, was dort eine ganz starke Rolle gespielt hat, von der LKW-Bühne herab sozusagen zum Volk zu sprechen und der Tonfall, die Art der propagandistischen Rede oder so, ne? So, da gibt es ein Potenzial, welches durch die Zivilgesellschaft eigentlich genauer in den Blick genommen werden müsste, was also nicht ausreicht, ist, das über, was weiß ich, Abendblatt-Schlagzeilen zu skandalisieren, sondern dafür braucht es sowas wie eine tägliche Auseinandersetzung in der gesamten Gesellschaft, die fehlt.
Die fehlt, und man ist, gerade in Deutschland ist man ein bisschen, weil es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland keine Kriege mehr gegeben hat, und die, die es rundum gegeben hat, auch in Europa, und die gibt und die immer noch gibt, wurden gern, ja, da wurde gern weggeschaut sozusagen. Also viele sagen, warum, wir hatten hier 60, 70 Jahre, war Ruhe, kein Krieg. Nein, in Deutschland nicht, aber umliegende Länder schon. Da ist man ein bisschen in so einer Art Euphorie oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so ein bisschen versunken. Das ist, man hat den Blick verloren für alle üble Sachen, die um einen rum sind. Und die gab es immer und die wird es immer geben, weil das menschlich ist.
Nicht immer, weil wir haben immer noch eine Utopie einer
Wir haben eine
Welt,
Utopie, aber das ist Utopie.
Friedens.
Das ist
Ja,
Utopie, das ist
ja,
keine Realität.
ja.
Eine Vision, ein Wunsch,
Ja.
super toll, unterschreibe ich sofort alles. Dabei die Realität aus den Augen verloren und die Geschichte ist ein No-Go, ist ein Riesenfehler. Natürlich soll ein Ziel sein, wo man hin will, aber dabei sollte man weder die Geschichte noch die Realität aus den Augen verlieren, weil dann erreicht man hundertprozentig diese Ziele nicht. Ich meine, dass man diese Ziele auch so nicht erreichen wird, weil das unmenschlich wäre. Trotzdem hätte ich mir das gewünscht, aber ich weiß, dass es nicht passieren wird. Aber das ist trotzdem, ja, da darf man die Realität nicht aus den Augen verlieren und das hat man hier sehr viele Jahre gemacht. Das ist,
Mal mehr,
ja.
mal weniger, würde ich sagen.
Ja.
Und die Frage ist ja auch immer noch, wer ist dieses Mann in diesem Spiel,
Die
ne?
Gesellschaft.
Die
Die
Gesellschaft, ja.
Gesellschaft. Ja, ich
Die
halte
Gesellschaft
uns
taucht
für,
sowieso gerne
ja.
unter den Realitäten
Ja.
unterdurch und glaubt auch, statt wirklich genau zu gucken und
Es
so.
ist immer die Gesellschaft und Schuld trägt die Politik.
Schuld muss auf jeden
Ja,
Fall benannt sein.
definitiv, das gehört dazu.
Wenn es passiert, Shai, dass die Raketen auf Israel fliegen, wenn es passiert, es gibt ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass es nicht passiert.
Es werden Raketen auf Israel fliegen, ob heute oder morgen oder in einem Jahr oder 10 oder 5.
Was wünschst du dir hier in Deutschland?
In Deutschland. Ich wünsche mir in Deutschland, du meinst von Deutschland aus
Ich meine auch
für
wieder die
Israel
Gesellschaft.
oder in Deutschland
In
für
Deutschland als,
Deutschland?
nein, nicht für Deutschland, für
Für
die
Israel.
Menschen in Israel, für die Menschen, die hier leben und mittelbar betroffen sind.
Also ich wünsche mir Unterstützung, welche Art, gibt es tausend verschiedene Arten, aber dass Raketen auf jemanden fliegen, das muss man wissen, dass Raketen auf jemanden fliegen, heißt nicht, dass derjenige unschuldig ist. Dass jemand eine Minderheit ist oder schwach ist, heißt nicht, dass er unschuldig ist. Das bedeutet, ich kann nicht verlangen von ein nicht israelischer und nicht jüdischer Deutsche, dass er Sympathie für Israel hat, nur der Geschichte wegen. Soll immer sehen, ob es richtig oder falsch ist. Wenn es richtig ist, aber dann erwarte ich eine Unterstützung, genauso wie ich erwarte, wenn eine andere Seite richtig liegt. Dabei sollte man tatsächlich sich an Fakten halten und nicht Gefühle. Das ist einfach, dass die jetzige Situation ist entstanden durch Attacke der Hamas am 7. Oktober. Tatsache. Wenn ich fange an, Ausreden dafür zu suchen, dann kann ich nicht aufhören, weil dann geht man, da weiß man nicht, wann, wie weit in die Geschichte. Ich wünsche mir einfach, dass man Verständnis hat und dass man versucht zu begreifen, und das ist nur durch Bildung wahrscheinlich möglich und Lesen und Wissen, was man sich eignet, zu verstehen, was die Leute in Israel durchmachen.
Vielen Dank, Shai. Wir
Ja.
haben unsere Sendezeit um einige Sekunden
Oh
überschritten
oh.
und schalten jetzt rüber in Studio 1. Aber ganz großen Dank, dass du wieder hier gewesen bist. Und die Worte sollen gehört sein, die du, besonders die, die du jetzt zum Schluss gesprochen hast.
Sehr
Vielen
gerne.
Dank.
Ich danke.